möchte euch heute kurz noch einmal alle ganz herzlich begrüßen, denn wir fangen heute eigentlich eine Lecture-Serie von zwei Lektionen an, nämlich etwas, was zum Thema Bhajan Rahasya, Geheimnis des Bhajans, gesagt wird. Ich glaube, dass uns allen intuitiv und klar ist, dass das eigentliche Seminar in unserem privaten Bhajan stattfindet. Ich hoffe deswegen, euch allen Anregung zu geben, über eine sehr schöne Methode sich zu vertiefen. Anregungen, die dann Frucht tragen werden, wenn ihr sie in eurem Leben, sagen wir mal, einsetzt. Es ist auch so, dass man in zwei Vorlesungen eigentlich nur einen Geschmack vermitteln kann, aber genau das möchte ich. Ich möchte euch einen Geschmack vermitteln und somit bin ich froh, dass wir das in einer komprimierten Form tun können. Auch schon jetzt möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir uns einen wunderschönen Alpenhof oder Almhof gemietet haben in der Schweiz, wo wir dann ein wenig ausführlicher uns diesem Thema widmen wollen. Ihr wisst, ich habe so eine Schwäche in mir nach einsamen und schönen Lebenssituationen entwickelt über die Jahre, vielleicht aus einer Notwendigkeit heraus, und möchte auch gerne meine Seminargäste in einen solchen Erlebnisraum entführen. Satyananda und Olivier und ich glaube auch das Govinda-Team ein tolles Almhaus oder Alpenhaus gefunden in der Schweiz. Also soll ganz toll da aussehen. Und ich glaube, für den Monat Oktober haben wir uns da angesagt. Da können 100 Leute dran teilnehmen, aber auch nur 5. Die haben so ein super Arrangement gemacht, sodass wir nicht auf Mengen achten müssen. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann müsst ihr selber sehr genau schauen, wann es denn ist. Wer will nicht so groß ankündigen, wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, wann es ist, aber das ist also Oktober irgendwie. Weißt du was, Madhumati? Oh, du weißt ja alles. 16. 17. Aber wir kommen schon freitagabends an, habe ich jetzt gehört. Also ist es schon halb 15. Halb 15. 16. und 17. Jetzt ist das Geheimnis des Datums jedenfalls offenbart. Schön. Krishna, Krishna. Gut, dann fangen wir mal an. Wir nehmen als Ausgangspunkt einen Text, der später nochmal vorkommt. Wir machen es ein bisschen zügig diesmal, weil wir viele Texte heute haben. Tasma dekena manasa.
Tasma dekena manasa.
Am Bhagavan Sattvatam Patihi. Shotavya kirti tavyascha.
Shotavya kirti tavyascha.
Deya pujascha nityada.
Deya pujascha nityada.
Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihrem Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Erläuterung. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Ordnungen des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Ruhm preisen, hören, sich erinnern und verehren, die allgemeinen Beschäftigungen. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann ja niemand existieren. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in die Tageszeitung, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, gepriesen werden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht und durch diese Methode der Ruhmpreisung wird ein unbedeutender Mann in kürzester Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Doch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreisung eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes zur Folge haben, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag eine zeitweilige Reaktion auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Deshalb sind solche Tätigkeiten eitle Zeitverschwendung. Das eigentliche Objekt der Lobpreisung nun ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles Manifestierte um uns herum geschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Jamadyashya-Shlokas in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss also auf das wirkliche Objekt der Ruhmpreisung gelenkt werden, das höchste Wesen. Das wird zu wirklichem Glück führen. Tasmat ekena manasa bhagavan sattvatam patihi shrotavya kirtitavyascha neya pujascha nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, Bhagavan, ihren Beschützer, hören, ihn ruhmpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Vor einiger Zeit hat Bhaktivinod Thakur das Buch Harinam Chintamani verfasst. Ein Buch, in dem er ein Gespräch wiedergegeben hat, welches zwischen Chaitanya Mahaprabhu und dem Namacharya Haridas Thakur stattfand. In diesem Gespräch gab es einen regen Austausch über die Geheimnisse des heiligen Namens. Im Anschluss daran dann verfasste der Thakur ein zweites Buch. Dieses Buch hieß Bhajan Rahasya. Und in diesem Buch hat sich der Namacharya Haridas Thakur mit einer wunderschönen und sagen wir mal sehr das Herz erfassenden Methode der Versenkung beschäftigt. Und zwar hat er auf der eine Serie von Versen, also zunächst einmal hat er sich vorgenommen, von morgens an durch den ganzen Tag hindurch den heiligen Namen zu chanten und dann auch die Nacht hindurch zu chanten. Ihr möchtet euch fragen, wie ist das möglich, Menschen möglich, denn man muss doch auch mal schlafen und rasten, um den Body aufrechtzuerhalten. Das geht, das ist auch möglich bei dieser Methode. es wird möglich gemacht, indem der Tag in 8 Tageszeiten oder 8 Zeitperioden eingeteilt wird und man jeweils diese Zeitperioden anfängt und in diesen Zeitperioden lebt, so muss man sagen, während man sich dabei an Krishna erinnert. Und zwar an seine Lilas und so weiter. So kann es also sein, dass du, sagen wir mal, nachts ein bisschen schläfst und dann siehst du aber zu, dass du eben noch in dieser Zeitperiode von so und so viel bis so und so viel Uhr auf alle Fälle chantest und dich an Krishna erinnerst. Versteht ihr? So wird also, indem man zu den Zeitperioden da ist mit seiner Aufmerksamkeit und weiß und meditiert darüber, was Krishna da macht, ist man durch die ganze Zeit hindurch mit Krishna verbunden. Das ist eine sehr schöne Methode. Nun, um zu Krishna zu kommen in seiner Aufmerksamkeit, hat der Thakur eine bestimmte Straße aufgezeigt, die er durch so Gates, könnt ihr sagen, durch so Tore gekennzeichnet hat. Eine Straße, die durch die Landschaft unseres Bewusstseins geht und immer so verschiedene Tore hat. Nämlich Verse, die uns mit ganz bestimmten spirituellen Themen in Kontakt bringen, die in der Versenkung auf Krishna oder an Krishna wichtig sind. Ihr habt bestimmt in eurem spirituellen Leben schon die Notwendigkeit gesehen, euch in relativ kurzer Zeit in Krishna zu vertiefen. Das ist möglich, wenn ihr diese Tore findet, diese Verse vom Bhajan Rahasya und durch sie hindurch in tiefe spirituelle Themen eindringt, die eben mit diesen Zeitabschnitten etwas zu tun haben. Ich weiß, dass zu diesem Zeitpunkt das, was ich sage, noch ein bisschen mystisch klingt, aber hört bitte weiter zu, ihr werdet es gleich verstehen. Nun, diese 8 Tage, acht Tagesperioden, wollte ich treffender sagen, beziehen sich alle auf bestimmte Verse in dem bekannten Werk Shikshastaka. Und dort werde ich einsetzen. Wir werden heute den 4. Text lesen, der Mittagsperiode entspricht. Dieser 4. Text vom Chaitanyas Unterweisung bezieht sich mit der Praxis, die man macht im spirituellen Leben, auf der Ebene, wo man einen Wohlgeschmack hat. Wisst ihr schon in eurem Leben, dass der Geschmack im spirituellen Leben wichtig ist? Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn wir einen Geschmack haben, dann werden wir uns mit etwas beschäftigen. Wenn uns der Geschmack fehlt, werden wir irgendwie versuchen, den Geschmack wiederzugewinnen, sodass wir uns dann gut beschäftigen können. So, wir fangen also mit diesem Eingangstor, diesem Schloka an, der sich mit dem Thema Wohlgeschmack im spirituellen Leben beschäftigt. Und ich möchte euch bitten, mir nachzuchanten. Nadanam najanam nasundarim. Nadanam najanam nasundarim. Kavitam vajagadisha kamaye. Kavitam vajagadisha kamaye. Mama janmani janmanishvare. Bhavatad bhakti ahai tuki tvai. Hare Krishna. Worum ich dich bitte, o Herr, ist nicht Reichtum, keine Anhänger und ich möchte auch keine Dichtkunst. Alles, worum ich dich bitte, o Krishna, ist, dass du in deiner Barmherzigkeit auf mich schaust und mir reine, grundlose Hingabe gibst, Geburt nach Geburt. O Herr, ich falle ergeben vor deine Lotusfüße. Ich will keine körperlichen Freuden mehr. Auch großes Wissen sind mir gleichgültig geworden. Was will ich denn mit Reichtum oder Anhängern? Selbst den Himmel will ich nicht. Noch will ich die Befreiung. Auch die mystischen Kräfte der Yogis interessieren mich nicht. Ich weiß, ich werde nochmal geboren werden und dann nochmal geboren werden. Auch das ist mir gleichgültig. Alles, worum ich dich bitte, ist, dass ich während meiner kommenden Geburten in der Lage sein möge, deinen Namen zu verherrlichen und mich an deine Eigenschaften zu erinnern. Das ist meine einzige und ausschließliche Hoffnung. Und ich bete zu deinen Lotusfüßen, dass du mir diese grundlose Segnung geben magst. Ich weiß, es zieht mich hier und es zieht mich dort zu den materiellen Sinnenfreuden hin. Bitte mach, dass diese Anziehung transformiert wird in eine Anziehung zu deinem Dienst. Ob ich nun erfolgreich werde oder misserfolgreich, unerfolgreich. Ob ich Reichtum habe oder in Armut lebe, möge ich stetig bleiben und unverändert. Ich wünsche mir, dass die Kraft deiner heiligen Namen immer in zunehmendem Maße mich fasziniert. Ob ich nun als Vogel geboren werde oder als wildes Tier mit Klauen. Ob ich in den himmlischen Welten geboren werde oder in den niederen Regionen. Mag Hingabe zu dir immer in meinem Herzen wohnen. Ihr seht hier dieses Thema, was wir gestern besprachen, in der Eingangsvorlesung, diese ausschließliche Hingabe zu Sri Krishna. Es ist klar, dass vielleicht nur 10 in dieser Zuhörerschaft diese ausschließliche Hingabe schon besitzen und wir anderen abgelenkt sind. Doch wenn wir diese Gebete hören und dann nachempfinden, werden wir ebenfalls in diesen Bereich der Hingabe hineinkommen. Vielleicht merkt ihr das für die kurze Sekunde, wo es uns gelingt, oder die kurze Minute oder vielleicht die kurzen 10 Minuten, die es uns gelingen, unsere Aufmerksamkeit zu fixieren in so hochrangige Gebete. Da passiert etwas, eine Erweichung des Herzens findet statt. In der Schweiz hatten wir einen Abend, den wir den Gebeten gewidmet hatten. Und wir hatten uns an einen Text erinnert von Rupa Goswami, von Raghunath Das Goswami. In diesem Text beschäftigt sich Raghunath Das Goswami mit der Thematik des Gebetes. Er sagt, möge mein Geist schnell auf das Pferd aufsteigen, welches der hohe Gedankenflug von Rupa Goswami ist, und möge mich diese Gedanken schnell zu meinem göttlichen Paar Radha und Krishna bringen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon geritten sind und im schnellen Galopp geritten sind. Ihr wisst, wenn man, also die reiten, wissen, wenn man auf ein Pferd kommt, dann ist es sehr wichtig, dass sich bald eine Art Einheit zwischen dem Reiter und dem Reittier ergeben. Man muss in den Bewegungen mitgehen, man darf nicht immer dagegen, sonst kriegt man fürchterliche Bandscheibenschäden, wenn es im schnellen Galopp geht. Man muss so ein bisschen fließend in die Bewegung hineinkommen. Und so ist es auch mit Gebeten. Es ist wichtig, dass wir auf das schnelle Pferd von diesen hohen Gedanken hinaufgehen oder reingehen und mitschwingen in den Gedanken und eins werden mit diesen Gedanken, und dann werden uns diese hohen Gedanken weiter bringen. Wir werden noch ein bisschen Gelegenheit haben, das heute zu üben. Nachdem Bhaktivinoda Thakur mit einem herzzerreißenden Gebet den vierten Tagesabschnitt betreten ist, nämlich dem Wunsch, einfach nur Hingabe zu haben, selbst wenn er nochmal geboren wird, dann halt Hingabe in der Lebensform, in der er gerade Geburt nimmt, meditiert er weiter. Er meditiert über die Begründung, warum ihm Hingabe so zu Krishna so wichtig ist. Und zwar, warum ihm ausschließliche Hingabe zu Krishna so wichtig ist. Und ich möchte euch das kurz vortragen. Yatataro mula nishechanena tripyanti tatskanda bujo pashaka prano paharaj chayatendriyanam Tataevasavahanam Achyutetya. Wir müssen uns jetzt Bhaktivinoda Thakur vorstellen. Er hat gerade dieses Gebet gesprochen und jetzt gibt er eine Begründung dafür. So wie ein Baumstamm die Zweige und die Äste und Blätter genährt werden, immer indem man der Wurzel Wasser zufügt, und so wie alle Sinne zufriedengestellt werden, indem man die Nahrung zum Magen gibt, so werden auch alle Lebewesen zufrieden werden, wenn sie den unfehlbaren höchsten Herrn verehren. Dies ist ein Vers, über den man meditieren kann. Ihr wisst, es gibt viele Wege, Zufriedenheit zu erlangen. Den psychologischen Weg, den muskelbeanspruchenden Weg eines Sportlers, den Weg, den die Diener des Mammons gehen. Wenn wir uns an den Vers von gestern anschließen, von Madhavendra Puri, die Diener des Geldes. Es gibt die Bemühung, die wir an den Universitäten sehen, dass man Wissen versucht zu erreichen und über die Universitäten hinaus, wenn einem das noch nicht genug ist, die Bemühung, in den verschiedenen Vedas zu studieren und den Vedangas, und dann durch Meditation und Entsagung dies Wissen zu verwirklichen. Doch hier sagt Bhaktivinoda Thakur, wir müssen zur Wurzel allen Daseins, wir müssen zu Krishna gehen und ihn versuchen zu zufriedenzustellen. Dann, wenn wir Krishna zufriedenstellen, werden alle Lebewesen zufriedengestellt, denn wir alle gehen von Krishna aus, so wie die Blätter, die von einem Baum ausgehen. Und wir brauchen nur zur Wurzel zu gehen. Nun, mag jemand sagen, es ist okay, wenn du kein Geld hast, und sagen wir mal ein bisschen bisschen arm bist, und wenn du keine Kontakte hast und ein bisschen menschenscheu bist, dann kannst du dich ganz auf Krishna fixieren. Aber was, wenn du Geld hast und sehr, sehr, sehr große kommunikativen Gaben hast? Dann kann man doch auch zu den anderen gehen. Dann kann man die anderen Lebenswege gehen. Dann kann man versuchen, die anderen Lebewesen zufriedenzustellen. Ich will euch mal Bhakti Vishwanath Chakravarti Thakur dazu vorlesen. Jemand sagt, es ist schon in Ordnung, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast, dann kümmere dich nur um deinen Krishna. Aber wenn du andere Möglichkeiten hast, verehr noch andere Götter. Daraufhin sagt dieser Schloka, antwortet dieser Schloka mit einem zweiten Beispiel, nämlich dem Beispiel von den Sinnen und dem Magen. Es heißt hier, genauso wie alle Sinne zufriedengestellt werden, indem man Nahrung zum Magen gibt, so werden alle Lebewesen zufriedengestellt, indem man den unfehlbaren höchsten Herrn verehrt. Nun, in diesem Beispiel wird ausgedrückt, dass es schädlich ist, wenn man nicht zu Krishna geht, sondern zu anderen. Genauso wie es schädlich für die Gesundheit ist, wenn man nicht die Nahrung dem Magen gibt, sondern diese Nahrung auf die Sinne schmiert. Stellt euch mal vor, man nimmt die Nahrung und sagt, okay, der Magen soll auch, der kriegt schon was, aber die Augen sollen auch was kriegen, und die Ohren auch. Wenn man die Nahrung also nimmt und in die Ohren, also ich will das gar nicht hier so ausführen, hineintut, dann wird überhaupt gar kein positives Ergebnis erzielt, sondern man wird eher noch krank werden, kriegt vielleicht eine Ohrentzündung verursacht durch eine überreife Mango, die man dort hinein getan hat. Also es ist mit diesem Beispiel wird gesagt, wie wichtig es ist, ausschließlich zu Krishna hinzugehen. Das ist die Begründung für diese ausschließliche Art der Hingabe. Könnt ihr sehen, was hier passiert? Hier wird ein Thema gegeben und es wird das Thema jetzt meditativ erarbeitet. Ich kann euch leider die Meditation, was heißt leider, ich kann und will euch nicht die Meditation abnehmen. Die wird kommen, wenn ihr euch selber mit dem Bhajan Rahasya ins Bhajan machen hinein vertieft. Ich will jetzt noch mal ein anderes Thema bringen, was ich immer sehr schön finde. Im siebten Text spricht Bhaktivinoda Thakur davon, dass wir uns nicht durch Verluste in unserem Leben verehren oder verwirren lassen. Es ist ja so, dass jemand, der durch sein Leben hindurchgeht, wahrscheinlich in dieser Welt ein paar Verluste noch erleben muss und ein paar Enttäuschungen, besonders auch, dass er kein Geld hat oder dass er emotional irgendwelche Probleme kriegt. Im siebten Text spricht er darüber, dass man nicht durch die Unfähigkeit gestört sein sollte, wenn man also nicht die Objekte der Wünsche bekommt oder wenn man sogar etwas, was man sich so gewünscht hat, wieder verliert. Und er zitiert ein Vers. Alapteva vinashteva Vakshya chadana sadane aviklava matir budva harimeva diasmaret. Man sollte unbewegt bleiben, wenn es Fehlschläge gibt oder auch Verluste. Selbst wenn es einem nicht gelingt, genügend Nahrungsmittel zu bekommen und genügend Kleidung, bleib unbewegt. Stattdessen sei so gut und benutze deine ganze Intelligenz, um Krishna zu erinnern. Rupa Goswami fragt uns, wie soll jemand, dessen Geist immer attackiert wird von seinen Stimmungen, wie Kummer oder Zorn oder Jubel, jemals den Darshan von Mukunda bekommen? Krishna wird sich niemals im Herzen manifestieren, wenn das Herz voll ist mit Kümmernissen, mit Zorn oder mit Stolz über die eigenen Familienangelegenheiten. So, das ist dann so eine Meditation. Während man chantet, kann es vorkommen, dass beim Chanten Gedanken aufkommen. Ich habe das mal erlebt. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis. Mir ist ein größerer Betrag von Lakshmi abhanden gekommen durch meinen eigenen Fehler. Und immer wieder ist im Geiste diese gekommen: wie unverantwortlich bist du, Satchinanda Swami? Du nimmst Spenden entgegen und jetzt ist dir ein so großer Betrag abhanden gekommen. Mein Geist hat sich immer mehr da reingesteigert, bis ich schließlich Albträume hatte von dieser kroatischen Oma, die also für einen Monat ihre Butterration ein bisschen gekürzt hatte, nur um mir mit Tränen der Rührung ihr 10 Euro in die Hand zu drücken. Nicht? Und das hast du verschwendet. Nicht? Und das war also für 2 Jahre ein Problem für mich. Bis schließlich ich durch diesen Vers dann irgendwann einmal, dem ich ihn immer wieder las, korrigiert wurde und sagte, das passiert in dieser Welt. Man hat Verluste, man verliert etwas. Aber man soll sich davon nicht abhalten lassen und sich auf Krishna erinnert. Also so, es war jetzt ein Beispiel aus dem persönlichen Bereich eines kämpfenden Sadakas, wie man mit Verlust umgehen sollte, wie man mit diesen Texten umgehen sollte über Verlust. Du meditierst einfach während deines Sadhanas und während deines Bhajans immer über diese erhabenen Texte und irgendwann einmal werden diese Texte etwas in deinem Bewusstsein auslösen. Das heißt, dass der reine Gottgeweihte direkt unter den Lotusfüßen Krishnas residiert und dass der Staub von den Lotusfüßen Krishnas auf ihn fällt und durch seine Worte, die er spricht, in das Ohr der bedingten Seele kommt. Also der Staub von den Lotusfüßen des Krishnas fällt nicht direkt in diese Analogie in unser Bewusstsein hinein, sondern wird getragen durch die Worte eines Devotees, der uns mit dem Klang seiner Unterweisungen zum spirituellen Leben erweckt. Genau das ist ja die Kraft, die in den Worten eines reinen Devotees liegt. Wenn wir sie hören, bewegt das etwas in unserem Herzen. Natürlich dürfen wir das Herz nicht verschließen durch eine zweifelnde Haltung. Aber wenn unser Herz sich öffnen kann für diese spirituellen Unterweisungen, passiert etwas in dem Herzen. Die Kraft, die in diesen Worten gelegt ist, durch die Staubpartikelchen von Krishnas Lotusfüßen, diese Kraft wirkt dann und setzt uns auf den Weg. Also können uns, also wenn wir diese Bhajan Rahasya Worte hören, wenn wir uns auf die Vani von Bhaktivinoda Thakur konzentrieren, der diese Gebete ausspricht, kann etwas in unserem Herzen bewirkt werden und diese machtvollen Verse eine Art Triggerpoints werden, Auslöser, sagt man in Deutsch, glaube ich, die uns helfen, dass in unserem spirituellen Leben der Stau, der sich immer wieder ergibt, aufgebrochen wird und unsere Hingabe frei von allen Blockaden auf Krishna hinströmt. Gut. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Text aus dieser aus dieser Textsammlung machen und dann will ich noch ein bisschen was sagen und dann zum Abschluss es kommt. So. Bhaktivinoda Thakur zitiert dann einen Shloka, wo er sagt, dass jemand, der also diesen Weg des Bhajans gehen möchte und sich angezogen fühlt, der also mehr und mehr Geschmack haben möchte, ein Devotee, dass er sich in seinem Leben versucht, in folgender Weise abzusetzen. Er akzeptiert, er nimmt so viel an, wie er braucht, um sich am Leben zu erhalten. Er nimmt nicht zu viel an, aber er nimmt auch nicht zu wenig an. So gerade, dass er so ohne Verstrickung so einfach am Leben bleiben kann. Für den Weg des Bhajans ist es also wichtig, eine einfache Lebensweise anzunehmen, denn zum Shravanam und Kirtanam braucht es eigentlich nicht so viel. Ich weiß, dass es heutzutage nicht immer einfach, insbesondere in der westlichen Welt. Die meisten von euch arbeiten etwas und ihr wisst, ach, allein um die Miete zu verdienen, muss man sich so ganz schön bemühen. Das ist wahr. Also der Westen ist nicht der günstigste Ort zum einfachen Leben, will ich mal sagen. Nicht schon, wenn man auf Klo geht, kostet das was. Also das Wasser und die Kanalisation. In Indien ist es da einfach. Da habe ich jetzt gerade einen Brief bekommen von einem Devotee, der nach Indien gegangen ist, eben auch aus diesem Grund heraus. Der sagt, ich sitze in dem Brijbasi-Dorf, ich kann inzwischen Hindi. Und wir sitzen dann alle da am Morgen am Feld und sind bester Laune, die Sonne scheint und wir warten, bis es kommt und unterhalten uns dabei in bester Art und Weise noch über wichtige Lebensthemen. Und auch ein bisschen Dorfklatsch und so. Einfaches Leben, da kostet es nichts, da hat man sogar noch Kommunikation frei. Ja. Aber auch wenn wir im Westen leben, ist es gut, ein bisschen dieses Reglement der Einfachheit zu haben. So, also ein Devotee versucht sich materiell unkompliziert zu situieren. Das ist nicht immer einfach, aber das ist sein Ideal und daran arbeitet er und wird bestimmt erfolgreich mit der Hilfe Krishnas, wenn man einfach weiß, was man will und sich da nicht ablenken lässt. Und dann geht es ihm um Fortschritt. Das ist sein Lebensziel. Bhaktivinoda Thakur zitiert den Shloka Bhakti Parishanubhavo Viraktir. In diesem Shloka heißt es, genauso wie jemand, der isst, erst ein Wohlgefühl im Magen entwickelt und dann schließlich sogar sagt, ich brauche jetzt nichts mehr. So entwickelt der Devotee, der Bhajan macht, auf diese Weise ein Gefühl von Krishnas Natur und ein Geschmack von seiner Süße, von Krishnas Süße. Er macht eine Krishna-Erfahrung und verliert seinen Hunger an der materiellen Welt ganz allein durch diese höhere Erfahrung. Und dann, damit schließen wir heute an, kommt wenn der Devotee anfängt, ein bisschen Bhakti zu verspüren im Herzen, dann fängt er an, ein Gebet zu sprechen. Naitang manastava katasu vikuntanata sampriyate durita dushtam asadu tivram kamaturam hashashoka bayashana nittam tasmin katam tavagatim ringshiyami dina. Der Devotee wird also jetzt immer hungriger nach der Bhakti. O Herr von Vaikuntha, dieser Geist von mir hat gar keine Freude daran, von dir zu hören. Mein Geist ist kontaminiert. Er ist böse und schwierig zu kontrollieren. Lustvolle Wünsche plagen ihn. Wehklagen und Furcht bringen den Geist in Kümmernisse. Wie, frage ich dich, soll ein unglückseliger Mensch, wie ich es bin, der einen Geist hat, wie ich ihn eben beschrieben habe, dich jemals erreichen? Mein lieber Herr, immer wieder und wieder bist du in dieser Welt erschienen und hast den bedingten Seelen den Nektar deiner Form gezeigt, deiner Eigenschaften und deiner Spiele. Obwohl du das gemacht hast, hat mein sündvoller Geist niemals Freuden an dir genommen. Nein, mein sündvoller Geist pusht mich in das Loch des materiellen Sinngenusses. Was kann ich tun? Wenn du mich fragst, warum mein Geist an diesen Themen kein Interesse findet, wenn sie doch so köstlich sind, dann kann ich dir nur antworten, dass mein Geist einfach krank ist. Genauso wie die Zunge, wenn sie zu viel Galle hat, nicht süße Dinge kosten kann. So ist mein Geist unfähig, dich zu genießen und Freude an dir zu finden. Er ist an so vielen anderen Wünschen interessiert. Mein Geist kann keinen Nutzen daran sehen, dir zu dienen und dich zum einzigen Lebensziel zu machen. Für einen Menschen in der westlichen Zivilisation und auch viele Devotees, die westliche Psychologie gelesen haben oder davon berührt werden auf die eine oder andere Art und Weise, ist dieser Vers problematisch. Auch hier fällt man ja in ein Kümmernis hinein. Man macht sich zu viel Sorgen über seine Unfähigkeit, Krishna zu schmecken und zu kosten. Es kann sein, dass wenn man mit diesen Texten diesen Texten des Wehklagens, sagen wir mal, auf eine Weise umgeht, die nicht so erleuchtet ist, dass man auf diese Weise, sagen wir mal, ins Wehklagen reinkommt und vielleicht eine dunkle Energie verspürt, Selbstmitleid vielleicht, Minderwertigkeitsgefühle und so weiter. Doch die Absicht, die solche Texte mit sich bringen, sind anders. Die Absicht, die in diesen Texten drin liegt, sind, sich auf Krishna zu fixieren und mit einer Sehnsucht sich an ihn zu wenden, eine Bitte um Kripa, um Barmherzigkeit. Hier sagt der Devotee, zu Deutsch gesagt, allein kann ich das einfach nicht schaffen. Mein Geist ist zu unruhig. Mein Geist hat keine Freude. Mein Geist ist zu nervös. Ich brauche deine Hilfe, oh Herr. Und mit dieser Gefühlsregung oder mit dieser Meditation passiert etwas. Unser inneres Wesen wird aufgerüttelt und wir kommen aus unseren falschen, aus unserem falschen Stolz heraus. Wir kommen aus unserer Ruhe heraus. Wisst ihr, dass eines der Namen von Krishna Janardana ist? Und ich hatte gestern, also von Bhakti Vigyan Maharaj, vorgestern eine interessante Definition gehabt. Janardana heißt auf einer Ebene, er, der die Lebewesen erhält. Aber auf eine andere Übersetzung heißt, er, der die Lebewesen in Schwierigkeiten bringt. Zu Deutsch gesagt, aufrüttelt. Haribol! So diese Meditation, wo man sagt, oh mein Herr der Vaikuntha-Welten, mein Geist ist so, wie er ist. Wie soll ich jemals dich verehren können mit einem solchen Geist? Da ist der Geist, da ist man aufgewühlt, aufgerüttelt. Man sieht seine eigene Unvollkommenheit und dann, und erst dann ist es möglich, Barmherzigkeit zu bekommen. Wie heißt es so schön? Wasser fließt immer von oben nach unten. Barmherzigkeit fließt auch von oben nach unten. Und manchmal mögen wir keine Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren, weil wir einfach nicht in der Lage sind, eine untergeordnete Position einzunehmen. Eine demütig flehende Position. Und in diesem Text wird also der Bhajaniya, der Mensch, der Bhajan betreibt, dazu gebracht, diese Haltung anzunehmen, wo die Mercy fließen kann. Wie Bhaktivinoda Thakur sagt, mein unheiliger Geist ist kontaminiert mit Sünde und unter der Kontrolle von Lust, von großem Jubel manchmal, wenn es ihm gut geht, von Kümmernissen, Ängsten und von brennenden Wünschen. Wie, mein Herr, soll ich in der Lage sein, mit Liebe über dich zu hören, wenn mein Geist noch so getrieben ist? Wie soll ich in der Lage sein, jemals deine Spiele zu verstehen? Gut, das ist der erste Teil dieser Vorlesung. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen kann. Ich muss euch wirklich gestehen, für mich hat das 7 Jahre gedauert, bis ich Geschmack fand an dieser Versmeditation. Auch wenn ihr zu diesem Zeitpunkt, ich möchte euch also ermutigen, ich bin wahrscheinlich 1000-mal langsamer als ihr ins Beurteilen fragen. Ich habe zuerst nicht gesehen, ich konnte diese Versmeditation nicht verstehen und ich konnte nicht durch diese Tore hineinkommen. Denn einmal, ich weiß noch, war ich in nackter Verzweiflung. Bhajan Rahasya ist vom Bhaktivinoda Thakur, die Bhajan-Fibel für das Eingehen in das Geheimnis des Bhajans. Und ich verstehe das nicht und habe keinen Geschmack. Was ist die Chance für mich? Zu der Zeit war ich ein bisschen kühn in meinem Leben und habe mich in meine Verzweiflung an Ignatius von Loyola gewandt, ein Mensch, der so über in seinen Exerzitien davon spricht, dass der Gottgeweihte, wenn er den Herrn Jesus treffen will, in seinem Geiste meditativ einen Schauplatz aufbaut. Zum Beispiel geht man zum Golgatha-Hügel hin im Geist und trifft dann den Herrn dort, während er betet: Herr Gott, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und man versucht sich so in diese christliche, wie soll man das sagen, Erlösungstragödie hinein zu vertiefen und macht dort innerliche Erfahrungen. Auf diesem Weg ist das Fasten auch noch wichtig und andere solche Sachen sind von großer Bedeutsamkeit. Und ich las das und dachte, boah, ich bleibe bei Bhakti Vinod Thakur, aber irgendwie muss das bei mir klappen. Und dann bin ich einst ganz früh am Morgen zum Radhakund aufgebrochen, habe dann das Bhajan Rahasya gelesen, indem ich zum Krishnakund ging. Krishnakund, wie sagt man bei uns? Syamakund. Und dort unter einem Baum saß und immer noch versuchte reinzukommen in das Bhajan Rahasya. Ich möchte es wirklich beschreiben. Ich ging dann zum Kund und bewässerte den Baum und sagte: Mein lieber Baum, akzeptiere du meinen Service und gib mir ein bisschen Ruchi, ein bisschen Wohlgeschmack. Das hatte ich so von den Bridge-Basis gesehen. Die tun immer den Bäumen Wasser geben und beten dann zu den Bäumen. Und habe ich mir das abgeschaut und so weiter. Aber alles, was kam, war ein riesen Kothaufen, also so ein Kotspritzer von so einem Affen, der auf dem Baum lag. Peng, auf mein Bhajan Rahasya. Krishna, da dachte ich, ist das deine Antwort? An dem heiligsten aller Orte, am Syamakund, Krishna, zum Thema Ruchi, für Sachinandan. Und ich habe dann ernsthaft weiterhin gebetet und gebetet und gebetet und irgendwann, also ich will nicht sagen, dass ich Ruchi habe, aber mir ist sehr klar geworden, dass dieser Bhajan Rahasya, dass das einfach Nektar ist. Und es ist jetzt ein Buch, was immer mit mir reist. Und man muss sich ein bisschen bemühen an der Pforte des Wohlgeschmackes. Wir sind halt, wie Bhakti Vinod Thakur sagt, wir haben eine Geschmacksentfremdung. Nicht unser Geschmack ist an so vielen anderen Dingen, haftet es an weltlicher Literatur, also Poesie, wie hieß das hier, Kavitam, Zerstreuung vielleicht, die wir vornehm als solche bezeichnen, und so weiter und so fort. Und ja, wir sind halt Menschen dieser Welt. Aber wenn wir ernsthaft anklopfen, am Tor der Ruchi, der Wohlgeschmack ist, und einfach mal diesen hohen Gedankenfluch von das wie ein stark galoppierendes Pferd ist, folgen und versuchen, uns mal einzustimmen in diese Gedanken, nicht? Wie ein Reiter, der auf ein Pferd steigt, sich einstimmt auf sein Ross, und dann werden wir bestimmt irgendwann einen großen Geschmack haben und dann werden wir Krishna bewusst werden können. Hare Krishna. Morgen nun werden wir sehen, wie diese Verssammlung eine interessante Wendung nimmt. Es gibt noch ein paar Verse, die so weit gehen, weitergehen, aber dann im 13. Vers, und da werden wir morgen anfangen, werden wir sehen, wie eine interessante Wendung kommt. Und das ist immer bei diesen Meditationsreisen der Fall. Plötzlich geht da eine Dynamik los. Natürlich werde ich als ein Vortragsgeber, der noch seine seine Zuhörerschaft sehen will am nächsten Tag. Ich werde zu diesem Zeitpunkt euch noch nicht sagen können, was diese Wendung ist, damit ihr morgen kommt und es selber erkundet. Das mögt ihr mir verzeihen. Aber bitte kommt morgen wieder und versucht es nochmal reinzukommen in diese Tore des Bhajan Rahasya, diese Verstore, die uns einen Weg der Meditation aufzeigen. Hare Krishna. Ich bin hier auch an ein Ende gekommen von dieser Vorlesung. Darf ich mal fragen, ob habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen angesprochenen Themen? Bitte zu den Themen, sodass wir beim Bhajan Rahasya bleiben. Anita? Also, Rupa Goswami hat, ich will die Frage noch einmal wiedergeben, und ich glaube, es ist eine sehr gute und wichtige Frage. Rupa Goswami hatte die Frage gestellt, wie kann ein Geist, der immer angegriffen wird von den Stimmungen wie Kummer oder Zorn, aber auch matterem Jubel, jemals den Darshan von Mukunda haben, also Krishna sehen. Und Anita stellt jetzt eine Frage zum Thema Zufriedenheit. Ist die erste Art, Zufriedenheit zu bekommen, kann ich Zufriedenheit bekommen, indem ich mir nicht mehr aufbürde, als ich tatsächlich tun kann? Und dann kommt Bhakti. Oder kann ich Zufriedenheit erlangen, indem ich genau das tue, was mir andere sagen und worum sie mich bitten und vielleicht so andere zufriedenstellen? Aus unserer Perspektive ist die Frage von Anita sehr gerechtfertigt. Wir haben bestimmt alle schon einmal gemerkt in unserem Leben, wie es uns ergeht, wenn wir zu viel gestresst sind, zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns zu viel aufgebürdet haben, werden wir plötzlich, wie soll ich mich ausdrücken, einfach überfordert und gestresst, und wir überlegen uns dann, ob wir nicht vielleicht genauso viel tun sollten im Leben, wie wir wirklich tun können. Ja, Anita, ich bin ganz schwer parallel am Denken, während ich spreche. Leider sind wir Westler so. Wir denken, in dem Erreichen von Dingen wird unsere Zufriedenheit kommen, und je mehr wir, und wir bemühen uns dann immer mehr und nehmen uns mehr und mehr auf, bis es zu viel wird und wir unter Stress zusammenbrechen. Mich erinnert das irgendwie so an den Bergsteiger-Ethos. Aus irgendeinem Grunde habe ich in der Himalaya-Zeit, wo ich war, mich auch mit dem Bergsteigen befasst und bin auch selber mal mit Shrishtikata ein bisschen Berg gestiegen. Also nicht schlimm, das ist, und hatte dann auch einen Bergsteiger gesehen, der uns mehrere Male überholte, indem er an uns keuchend mit einem schweren Rucksack hoch und runter lief. Und ich fragte ihn dann, was machst du denn das? Also du genießt ja gar nicht diese wunderschöne Himalaya-Bergeinsamkeit. Ich sehe dich nur hetzen. Du bist ja schon zum dritten Mal an mir vorbeigehetzt. Da sagte ich, ich muss auf den Berg darauf. Und ich muss mich jetzt trainieren, dass ich den Strapazen die standhalten kann. Und wenn ich auf dem Berg bin, dann sitze ich da und werde unglaublich glücklich. Und naiv wie ich bin, habe ich ihm das auch geglaubt zu der Zeit. Dann habe ich aber mich mehr mit dem Bergsteigen beschäftigt und gehört, dass die, nachdem sie dann da waren, auf dem Gipfel, da muss ein Bergsteiger, sieht er den nächsten Berg, und dann muss er auf den herauf. Und das ist wie eine, wie soll man sich ausdrücken, eine Obsession, wie sagt man das? Seine Sucht. Also das ist ganz schlimm. Da gibt's Leute, die schmeißen, nachdem sie versucht haben, den Fitzroy zu erreichen oder Roy Fitz oder wie der heißt, da irgendwo in Lateinamerika, die dann mitten beim Aufstieg fast heruntergeblasen wurden von den Stürmen und dann irgendwann runterkamen, die schmeißen danach ihre Ausrüstung vor den Fitzroy nieder und sagen, nie wieder, du tötest mich, du wilder Berg. Und nach einem Jahr sind sie wieder da, stehen wieder vor dem Fitzroy und müssen hoch. Es ist eine Sucht. Und so geht es, glaube ich, also geht es uns auch als bedingten Seelen. Wir kriegen irgendeinen Wunsch und eine Idee von Zufriedenheit, der wir dann nachgehen, wie ein Bergsteiger seiner Sucht nachsteigt. Und setzen uns immer mehr unter Druck und Stress. Und denken dann natürlich, wie Anita eben gesagt hat, ja, wie komme ich jetzt aus der Sache raus? Wie soll ich damit umgehen? Und wir haben dann verschiedene Modelle. Ich tue nur so viel, wie ich kann. Ich steige nur so viele Berge, wie gut geht. Und so weiter. Aber oder ich folge einfach den Unterweisungen wahrscheinlich von Menschen, die weiter sind als ich spirituell, oder ich versuch Leute zufriedenzustellen, und wenn die glücklich mit mir sind, dann bin ich auch glücklich. Aber die Lösung ist in keiner dieser beiden Modelle drin. Das ist immer so, wenn wir aus unserer Perspektive uns um das Thema Zufriedenheit kümmern. Die Lösung kommt dann, wenn wir uns in Krishna vertiefen, Anita. Auch wenn es erstmal nur eine Minute ist, oder eine Sekunde, oder den Bruchteil einer Sekunde, wenn wir diesen Wohlgeschmack von Krishna erfahren, ob wir gestresst sind oder ungestresst, jubelnd oder zornig gerade, wenn wir irgendwie Krishna kontaktieren. Also nach ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahren ich mich auf diesem Weg bemühe, ist das eine Erkenntnis, die immer wieder aus den Schriften heraus strahlt und die auch wirkt, wenn man sich darauf einlässt. Wenn du super gestresst bist oder wenn du gerade im Leben stehst, es gibt da unterschiedliche Modelle im Leben, nimm dir einfach mal eine halbe Stunde, geh in den Wald von Abenteuer, wir haben hier tolle Sitzplätze im Wald. Nimm dir ein Buch, nimm dir ein Taschentuch mit, falls du von Gefühlen überwältigt wirst. Deine Situation Krishna vor die Lotusfüße legen und sag, mein Herr, ohne deine Hilfe komme ich nicht aus meinem mentalen Leben heraus. Also mental, wie soll man das vornehm ausdrücken, in meinem Lebensstil heraus. Bitte sei so gut und nimm meine ernsthaften Bemühungen entgegen, dich zu verehren. Und dann singst du deine Runden, chantest du deine Runden, hast vielleicht ein paar Kartels dabei, um das noch zu unterstreichen. Dann nimmst du dir eine entsprechende Literatur mit, die dich im Herzen anspricht, wo du dich dann ganz auf Krishna richtest. Und diese Augenblicke, die du dann hast, das ist das Wertvolle im Leben. Das ist, wo Bhakti kommt. Du kannst nicht Bhakti erreichen, indem du diese Welt manipulierst. Manchmal gibt es Stress in unserem Leben. Das ist nicht ab, das geht einfach nicht. Manchmal ist es gut, anderen zu folgen, die es gut mit uns meinen. Manchmal muss man aber auch seine Hacken in den Boden graben und sagen, das Manuskript, was du mir jetzt reichst, ist für dich vielleicht gut, aber nicht für mich. Ich muss meinen authentischen Weg finden. Es gibt da tausende Modelle, aber das ist nicht, worum es geht in der Bhakti. Das ist so Lebensbewältigung. Bhakti ist über diesen wichtigen Schritten in der Lebensbewältigung, die auch getan werden will auf einer Ebene. Bhakti bedeutet einfach, das ist so die dritte Möglichkeit in der vierten Dimension, sage ich jetzt mal so mystisch. Turiya. in der Welt, was ich damit meine, in der Welt gibt es diese oder jene Möglichkeit. Also man kann jedenfalls die verschiedenen Möglichkeiten immer in so zwei Kategorien hineinfinden. In unsere Welt verläuft ja polar, das heißt in Gegensätzen, sagen wir dir dies oder das. Aber also alle Gegensätze lassen sich letztendlich in zwei dann immer reinbringen, in die Dualität des materiellen Lebens. Aber Krishna ist jenseits dieser Gegensätze. Er ist die dritte Möglichkeit, die sich dann aber in der vierten Dimension, in der spirituellen Ebene finden lässt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Krishna, Krishna. Wenn man Vrindavan bereist, merkt man das. Du lebst so in Vrindavan dein Leben, triffst deine Freunde, bist manchmal auch ein bisschen kränklich oder ein bisschen und so weiter. Und plötzlich ereignet sich dieses Vrindavan-Wunder in deinem Leben. Dein Vorhang reißt, und du schaust ein ganz klein bisschen in die vierte Dimension herein. Und das reicht schon, um dich dann zu beflügeln für ein Jahr vielleicht. Ne? Griech, das kann passieren, wenn du an der Yamuna sitzt und dir eine Schildkröte dein Chapati klaut. Und du erstmal von der Gemütsstimmung her total betroffen bist. Wieso? Was fällt dir ein? Apropos Schildkröten, kennt ihr schon Hermann vom Sujakund? Mein Schildkrötenfreund. Der hat immer mir die Chapatis gestaut. Also abgegiert. Gestohlen hat er nicht, weil ich weiß ja, wo man sich hinsetzen muss, damit keiner was klaut. Ja. Krishna. Bhakti ist in der vierten Dimension und deswegen kann eben nichts Materielles Bhakti erreichen. Weder Karma, eigenes Werke tun, noch Jnana, intellektuelle Spekulation. Das muss einem gegeben werden, Anita, durch die Mercy von Krishna. Wir müssen anklopfen bei Krishna und dann gibt er uns einen Tropfen davon. Hare Krishna. Eine sehr gute Frage. Ich beschäftige mich damit gerade auch, mit dieser Frage. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier 10.30 Uhr. Wir wollen nicht zu lange machen. Wir sehen uns morgen, heute Abend wieder. Wann war das noch genau, Sadanandi?